Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die britische Premierministerin May schon wieder mit dem Unterhaus um das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen ringt. Nach einem Durchbruch sieht es zur Stunde noch nicht aus. Da lassen wir uns gleich aus London auf den aktuellen Stand bringen. Nicht vorangekommen, sogar ganz gescheitert, ist die EU jetzt mit der Einführung einer Digitalsteuer in Europa. Auch dazu ausführliche Informationen. Und nach dem Absturz eines noch neuen Boeing-Flugzeugs in Äthiopien hat das Verkehrsministerium in Berlin jetzt den deutschen Luftraum gesperrt für Maschinen dieses Typs. Damit aber erst einmal nach London, wo Premierministerin May schon seit dem Nachmittag wieder versucht, das Unterhaus von dem mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen zu überzeugen, mit einigen Zusatzvereinbarungen, die sie noch mit Brüssel verabredet hat. Friedbert Meurer in London, abgestimmt wird ja erst in 2 Stunden etwa. Haben diese Zusatzvereinbarungen da jetzt noch einmal Bewegung ins Unterhaus gebracht oder ist die Ablehnung schon abzusehen?
Es sah heute Morgen so aus, als hätten die 3 Dokumente, die Theresa May aus Straßburg mitgebracht hat, dazu geführt, dass sie heute gleich eine Chance hätte, eine Mehrheit für den Vertrag zu bekommen. Die Brexiteers sagten schon, klingt interessant, mal abwarten, was der Generalstaatsanwalt sagt, der oberste Rechtsberater der Regierung. Und der redete dann um 12:30 im Unterhaus und man muss das so deutlich sagen, mit seiner Analyse hat er den Vertrag versenkt.
Let me make it clear. The legal risk, as I set it out in my letter of the 13th of November, remains unchanged.
Also er sagt, das rechtliche Risiko bleibt unverändert, das ich festgestellt habe, nämlich das Risiko, dass man auf immer von der EU in der Zollunion gefangen gehalten wird. Damit zeigt er mit dem Daumen nach unten, die Brexiteers jetzt auch, die DUP auch. Es wird eine hohe Niederlage für Theresa May aller Voraussicht nach geben.
Über was wird denn dann überhaupt noch abgestimmt?
Über den Vertrag, den sie ausgehandelt hat. Das, was interessant ist, wird sein, wie hoch wird sie verlieren. Beim letzten Mal hat sie mit 2/3 Mehrheit verloren. Wenn sie mit einem blauen Auge davon käme, dann gäbe es vielleicht auch eine Hoffnung für einen dritten Anlauf. Es sieht im Moment aber nicht so wirklich toll für sie aus. Es haben sich bisher vielleicht 10 oder 11 Abgeordnete erklärt, anders abzustimmen als beim letzten Mal. Und sie müsste 116 überzeugen, um eine Mehrheit zu bekommen.
Wenn das, so sieht es ja jetzt aus, wenn das alles scheitert, ist dann unklar, ganz unklar, wie das weitergeht? Läuft es dann möglicherweise darauf hinaus, dass der Ende des Monats geplante Ausstieg aus der EU, dass der noch einmal aufgeschoben wird? Wie geht es dann weiter?
Es wird morgen und übermorgen 2 weitere Abstimmungen geben, aller Voraussicht nach. Nämlich zunächst eine Abstimmung darüber, ob, wenn jetzt der Vertrag gescheitert ist, Großbritannien dann eben ohne Vertrag aus der EU aussteigen wird. Da wird das Parlament Nein sagen. Dann gibt es eine weitere Abstimmung, vermutlich am Donnerstag, ob der Brexit verschoben werden soll. Und darauf läuft es schon hinaus. Der Brexit wird höchstwahrscheinlich verschoben werden. Die Frage wäre dann, um wie lange, da hat natürlich die EU ein Wort mitzureden, entweder nur für eine kurze Zeit, 2 Monate, oder um 1 Jahr. Im letzteren Fall müssten die Briten wohl an der Europawahl teilnehmen. Und hier macht schon das Gerücht die Runde, dass Großbritannien auf Neuwahlen zusteuert. Das Land ist in der Sackgasse, die Politik ist in der Sackgasse. Es geht überhaupt nicht weiter. Neuwahlen wären eine Möglichkeit und dazu müsste man dann eine etwas längere Verlängerung beantragen bei der EU.
Kompliziert.
Ja. In der Tat, es ist kompliziert. Man hat wirklich Schwierigkeiten mitzuhalten. Ich glaube, Theresa May hat es gestern geahnt, dass es so kommt. Sie wirkte irgendwie ein wenig niedergeschlagen. Heute Morgen versagt und heute Mittag bei ihm auf dem Unterhaus versagte ihr die Stimme. Die hat sie zu allen Unglück auch noch verloren. War total heiser. Und sie wusste, dass das nicht ausreicht, was sie mitgebracht hat.
Im Brexit-Poker also immer noch kein Durchbruch, keine Lösung in Sicht. Friedbert Meurer war das, unser Korrespondent aus London. Und nicht weitergekommen ist die EU heute auch bei den Bemühungen, Internetkonzerne wie Google, Facebook oder Amazon mit einer Digitalsteuer zu belegen. Wobei nicht weitergekommen noch untertrieben ist, die Einführung einer EU-weiten Digitalsteuer ist schlichtweg gescheitert. Warum? Das erläutert Ihnen Peter Kapern.
Gerade hatten die EU-Finanzminister alle Versuche eingestellt, gemeinsam für eine Besteuerung der Digitalwirtschaft in Europa zu sorgen. Da riefen die Kassenchefs von Frankreich und Deutschland dazu auf, den Kampf um Steuergerechtigkeit nun auf die nächsthöhere Ebene zu tragen, auf die der OECD. Dort solle nun eine Digitalsteuer und eine Mindestbesteuerung für alle Unternehmen weltweit durchgesetzt werden. Bruno Le Maire.
Those two points.
Diese beiden Punkte, Digitalsteuer und Mindeststeuersatz, sind die entscheidenden Säulen eines verbesserten internationalen Steuersystems für das 21. Jahrhundert. Und Le Maires Amtskollege Olaf Scholz zeigte sich mit Blick auf dieses Projekt ganz zuversichtlich.
It is very, very likely that we will have a consensus that could be adopted in summer next year in the OECD level.
Sehr, sehr wahrscheinlich sei es, so Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Le Maire, dass ein Konsens bis zum Sommer nächsten Jahres erreicht werden könne. Zuvor war der vorerst letzte Versuch gescheitert, einen Beschluss über die Besteuerung der Digitalwirtschaft im Kreise der 28 Mitgliedstaaten herbeizuführen. Schweden, Dänemark und Irland stemmten sich gegen einen ohnehin sehr abgespeckten Kompromissvorschlag, den Deutschland und Frankreich bereits im vergangenen Dezember präsentiert hatten. Danach sollten die Online-Werbeumsätze größerer Digitalunternehmen mit 3% besteuert werden, und zwar spätestens ab 2021, wenn bis dahin keine Lösung auf OECD-Ebene gefunden sein sollte. Keine Mehrheit also dafür, aber etliche Mitgliedstaaten wollen nun nicht abwarten, ob auf der OECD-Ebene gelingen kann, was auf EU-Ebene gescheitert ist. Rund ein Dutzend EU-Länder haben Pläne für nationale Digitalsteuern in der Schublade. Frankreich hat seine Pläne bereits in der vergangenen Woche beschlossen. Damit dürfte ein Prozess ins Rollen kommen, der der EU-Kommission Kopfschmerzen bereitet. Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Unsere Sorge ist, dass dies zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes führt, wenn nun EU-Staaten diese Steuer auf nationaler Ebene einführen. Die Digitalsteuer also gescheitert, ein anderes Instrument für mehr Steuergerechtigkeit scheint aber zu funktionieren. Die schwarze Liste der EU, auf der Steueroasen erfasst werden. Sie wurde heute überarbeitet. Die Zahl der gelisteten Staaten und Jurisdiktionen ist von 5 auf 15. gestiegen. Weil 10 Steueroasen zwar Besserung gelobt, dann aber die angekündigten Reformschritte nicht umgesetzt hatten. Neu auf der Liste sind nun etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Valdis Dombrovskis wies aber auf einen anderen Effekt der Liste hin. Immerhin 60 Staaten und Jurisdiktionen hätten unter der Androhung der schwarzen Liste ihr Verhalten in Steuerfragen geändert.
The list is a valuable policy tool because it impacts and changes global tax practices for the better.
Und deshalb, so der Kommissionsvizepräsident, sei die schwarze Liste ein wertvolles politisches Instrument, weil es die Steuerpraktiken weltweit zum Besseren verändere.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Nach dem Flugzeugabsturz mit 157 Opfern in Äthiopien steht der Flugzeughersteller Boeing massiv unter Druck. Zahlreiche Länder und Flughäfen haben auf diese Tragödie reagiert und verweigern Maschinen der Serie 737 MAX 8 den Start, die Landung oder auch den Überflug. Auch Deutschland hat jetzt seinen Luftraum gesperrt. Panayotis Gavrilis berichtet.
Sicherheit geht absolut vor. Mit diesem Satz hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer seine Entscheidung begründet, den deutschen Luftraum für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 8 ab sofort zu sperren. Dem Fernsehsender NTV sagte er,
bis die Auswertung dieser Unfälle nicht vollständig vollzogen ist und die Erkenntnisse über diesen Flugzeugtyp gereift sind und die Zweifel ausgeräumt sind, ist es die richtige Entscheidung, denn Sicherheit geht vor.
Bis alle Zweifel ausgeräumt seien, sagt der CSU-Politiker. Wie lange das aber dauert, dazu äußert sich Scheuer nur vage.
Da will ich jetzt keine Vorhersagen machen. Es wird ja die Blackbox ausgewertet, was den Unfall in Äthiopien betrifft, und meine Behörden sind in engem Kontakt und wir werden uns das sehr intensiv ansehen, und solange die Zweifel nicht ausgeräumt sind, bleibt dieses Verbot.
Deutschland ist dabei nicht das einzige Land, in dem ein Flugverbot für die MAX-8-Maschinen gilt. Auch in Australien, Malaysia, Großbritannien, Frankreich, Irland oder auch Österreich dürfen diese Flugzeugtypen nicht mehr starten oder landen. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Länder sich anschließen. Im Gegensatz dazu stuft die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA den Flugzeugtyp bislang weiter als flugtauglich ein. Anders der weltgrößte Reisekonzern TUI. Er hat entschieden, seine 15 Flieger nicht starten zu lassen. Auch die Airline Norwegian stoppt vorerst den Einsatz ihrer 18 Boeing 737 MAX 8 Maschinen. Auch die Fluggesellschaften wollen auf Nummer sicher gehen. Am Sonntag kamen bei einem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien 157 Menschen ums Leben. Bereits im Oktober war eine Maschine des gleichen Typs in Indonesien verunglückt. 189 Menschen wurden damals getötet. Innerhalb eines halben Jahres gleich zwei Flugzeugabstürze mit dem gleichen Flugzeugtyp. Der US-amerikanische Hersteller Boeing will die Steuerungssoftware mit einem Update verbessern, das in den kommenden Wochen bei sämtlichen 737 MAX-Maschinen aufgespielt werden soll. Boeing beharrt auf der Sicherheit der 737 MAX-Serie. Man habe, so Zitat, volles Vertrauen in diesen Flugzeugtyp, unabhängig von den zwei Abstürzen und der steigenden Anzahl der am Boden bleibenden Maschinen. 350 Flieger wurden seit 2017 ausgeliefert. Etwa die Hälfte der gesamten Baureihe ist vorerst aus dem Verkehr gezogen. Weitere Boeing-Maschinen könnten folgen.
Ein Bericht von Panayotis Gavrilis. Umstritten ist die ungarische Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orbán schon lange. Nach einer Plakatkampagne, die EU-Kommissionspräsident Juncker unterstellt, illegale Einwanderung nach Ungarn noch zu fördern, häufen sich aber die Stimmen, die die Fidesz-Partei im Europaparlament aus der Fraktion der EVP der Europäischen Volksparteien ausschließen wollen. Deshalb ist jetzt auch der EVP-Vorsitzende und CSU-Politiker Manfred Weber, der ja auch Kommissionspräsident werden will, nach Ungarn gereist. Clemens Fehrenkotte in Budapest. Gibt es da schon ein Ergebnis von diesem Treffen? Weiß man da schon was?
Also wir wissen zumindest, was Manfred Weber gegenüber Viktor Orbán geäußert hat. Das Treffen selber war heute Mittag. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit von ungarischer Seite, auch von Seite Orbáns, haben wir weder vor, während noch nach eine Stellungnahme. Was Manfred Weber sagt im Anschluss heute Nachmittag hier in Budapest war, dass er wohl einige Sachen sehr deutlich angesprochen hätte. Einmal, dass sich Orbán entschuldigen müsse für diese Anti-Juncker-Kampagne, die wohl sehr viele Parteien in der EVP wirklich geärgert haben. Dass das Zweite sagte, es müsse auch Garantien dafür geben, dass nicht weiterhin Fidesz mit Anti-EU-Themen Wahlkampf machen könne. Und er sagte drittens, man habe gemeinsame Werte innerhalb der Europäischen Volkspartei, die gelten für alle Parteien und dann sagt er wörtlich, auch für Fidesz. Wie gesagt, das ist immer der Appellativcharakter gegenwärtig der Darstellung von Manfred Weber.
Entschuldigung, Garantien, keine Anti-EU-Kampagnen. Ist das realistisch? Hat das Aussicht auf Erfolg?
Also ich denke mal, wenn man zurückblendet die vergangenen Tage, Wochen, Monate und eigentlich auch schon seit mehreren Jahren, halte ich das für wenig realistisch, dass es jedenfalls in dem Kern da eine Abweichung geben kann. Es gibt graduelle Geschichten, da kann Viktor Orbán sehr wohl auch taktisch flexibel sein. Heute Morgen waren keine Juncker-Plakate mehr, ich habe keine mehr in der Innenstadt gesehen und am Vorabend waren sie noch da gewesen. Das sind eher taktische Geschichten. Strategisch geht es sicherlich darum zu fragen, wo hat Viktor Orbán einen größeren außenpolitischen Einfluss, ob er noch weiter in der EVP-Fraktion bleiben will und dort als eine Art Meinungsführer auch darstellen will, dann ist es wahrscheinlich eher, dass er sich im Ton jetzt mäßigen wird bis zu den Wahlen. Kommt er zum Ergebnis, er hat im Lager keine großen politischen Chancen mehr, dann könnte es gegebenenfalls zu einer Verhärtung kommen.
Orbán hat ja immerhin im Vorfeld schon klarstellen lassen, dass er sich auch anderen Fraktionen anschließen könne. Hat Weber da überhaupt irgendein Druckmittel?
Nicht sehr viel, denn es ist ganz klar, dass also der Gastgeber da die besten Karten sozusagen in der Hand hatte und auch und sagt, bitteschön, also ich muss nicht in Ihrem Verein dabei bleiben, ich muss nicht in der EVP unbedingt auf Verderbung gedärbt Mitglied bleiben. Und da hat Manfred Weber eigentlich wenig Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, wohl allerdings mit den Argumenten gesagt, wo können Sie gegebenenfalls auch bei den künftigen, in den Verhandlungen des neuen Budgetrahmens, das darf man nicht vergessen, im Haushalt nach den Wahlen, wo haben Sie da bessere Möglichkeiten? Sind Sie auch dafür, dass es eine weitere Spaltung der Europäischen Volkspartei dann gäbe, was
bei einem Rausch mit da wäre. Also Weber hat schon einige Argumente, aber die gehen eher an strategisch Vernünftige.
Und wie wird das Ganze jetzt entschieden?
Zurzeit sieht es so aus, dass also Manfred Weber geht zurück nach Brüssel, wird sich beraten. Fall A, gibt es die Möglichkeit, das auf die lange Bank zu schieben? Dann, das wurde korportiert, auch hier heute in Budapest und zum Teil auch von der Bild-Zeitung, dass es eine Art Waisenrat gäbe mit Sebastian Kurz, Kramp-Karrenbauer und Söder sozusagen als deutschsprachiges Triumvirat, um festzustellen in den nächsten Tagen und Wochen vor allen Dingen auch, man will Zeit gewinnen, ob Orbáns und Fidesz Werte die gleichen seien wie die EVP. Das ist Möglichkeit 1. 2, falls jetzt in den nächsten Tagen recht harsche Reaktionen kommen, es gibt ja die Deadline 20. März, da trifft sich die EVP-Fraktion möglicherweise zur Entscheidung. Falls es da harte Linie gibt aus Budapest, dann könnte die Entscheidung deutlich schneller fallen.
Clemens Fehrenkotte aus Budapest. Die USA drohen der deutschen Autoindustrie mit Strafzöllen. Sie sind verärgert über den Bau der Gasleitung Nord Stream 2. Und jetzt auch noch das. Wegen der möglichen Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilnetzes in Deutschland setzt Washington die Bundesregierung unter Druck. Sollten die Chinesen beteiligt werden, so heißt das, gefährde das den Informationsaustausch der Geheimdienste. Christoph Schäfer berichtet.
Diese Bundesregierung braucht keine Aufforderung oder Hinweise des amerikanischen Botschafters, um sicherheitspolitisch sinnvolle Schritte einzuleiten. So das Statement von Michael Große-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag heute in Berlin. Er reagiert damit auf den Brief des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell. Dieser hatte einem Artikel des Wall Street Journals zufolge in einem Brief an Wirtschaftsminister Altmaier angekündigt, der Austausch von Geheimdienstinformationen und anderer Daten könne nicht mehr im bisherigen Umfang erfolgen, sollte Deutschland auf Huawei-Technologie im 5G-Sektor zurückgreifen. Der CDU-Politiker Große-Brömer zeigt sich zuversichtlich, dass es bei Huawei eine Lösung geben werde. Wenn es im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu Schwierigkeiten komme, werde in letzter Konsequenz die Bundeskanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten auch direkt reden können, so Große-Brömer. Auch die Opposition entgegnet dem Brief aus der US-Botschaft.
Ich halte dieses Verhalten der USA für eine völlig unangemessene Einmischung, geradezu eine Art der Erpressung an Deutschland.
So die Bundestagsabgeordnete der Linken Anke Domscheit-Berg. US-Präsident Trump wolle Partnerländer der USA auf seine politische Linie gegenüber China bringen. Zudem meint die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion,
dass wir in dem ganzen Thema Huawei-Ausschluss aus der Ausrüstung im 5G-Netz nicht einen einzigen Fakt haben, der zeigt, dass es tatsächlich zu Missbrauch durch dieses chinesische Unternehmen gekommen ist. Es gibt keinen Nachweis für Spionage, keinen Nachweis für kleine Hintertüren in Software oder Hardware, kein Beispiel für Sabotage.
Zwar seien Sicherheitsbedenken berechtigt, sagt Jan-Peter Kleinhans, IT-Sicherheitsexperte beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Dennoch hält er wenig von der Position des US-Botschafters Grenell.
Jetzt quasi mit dem Argument zu kommen, wenn ihr chinesisches Equipment verbaut, können wir keine geheimdienstlichen Informationen mehr mit euch teilen, finde ich ein bisschen absurd, weil in ganz Europa ist eben schon und gerade auch in Deutschland chinesisches Equipment verbaut.
Zudem greife der Blick lediglich auf ein Unternehmen wie Huawei zu kurz, wenn über die Sicherheit von Mobilfunknetzen gesprochen werde. Das Netz müsste unabhängig von Herstellern sicher werden, durch bestimmte Standards wie Zertifizierungen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verweist auf die in der vergangenen Woche veröffentlichten Eckpunkte der Bundesnetzagentur. Demnach müssen Unternehmen künftig die erweiterten Sicherheitsanforderungen erfüllen, so das BMI. Das gelte auch für den anstehenden Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland, das eine zentrale kritische Infrastruktur für Zukunftstechnologien darstelle. Die Bundesregierung plant zudem, das Telekommunikationsgesetz zu ändern. So müssten Betreiber unter anderem nachweisen, dass sie sich an den Sicherheitskatalog halten und sogenannte kritische Kernkomponenten, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden, sollen nur von vertrauenswürdigen Lieferanten bezogen werden dürfen, heißt es. Das bedeutet, sie müssen die Bestimmungen zum Fernmeldegeheimnis und zum Datenschutz einhalten. Aus Sicht des Bundesinnenministeriums reicht das aus.
Nach 3,5 Jahren an der Fraktionsspitze der Linkspartei im Bundestag hat Sarah Wagenknecht gestern ihren Rückzug angekündigt. Sie wolle im Herbst nicht wieder antreten mit Rücksicht auf ihre Gesundheit. Bei Grünen und der SPD hat es umgehend eine Debatte ausgelöst, ob ohne Wagenknecht in Zukunft ein rot-rot-grünes Bündnis eine Option sein könnte. Dazu Frank Capellan.
Im gelben Kleid steht sie vor der roten Wand der Linksfraktion. Sarah Wagenknecht meldet sich nach zweimonatiger Krankheitspause zurück auf der Berliner Bühne, um ihren angekündigten Rückzug vom Fraktionsvorsitz zu erklären. Ich bleibe ein politischer Mensch, versichert die Ikone der Linkspartei. Ich bin nicht aus der Welt und behalte mein Bundestagsmandat. Die 49-Jährige bestreitet, dass innerparteiliche Kritik an ihrem Kurs, etwa in der Flüchtlingspolitik, ihren Entschluss beeinflusst habe, auch der Unmut über ihre Sammlungsbewegung Aufstehen, aus der sie sich ebenfalls zurückzieht, habe keine Rolle gespielt.
Die Gründe dafür sind schlicht, dass meine Gesundheit mir Grenzen gesetzt hat. Und wenn man solche Grenzen erlebt, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo man dann doch merkt, wenn man den Warnschuss nicht ernst nimmt, dann geht das nicht gut aus. Und das war für mich der Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt etwas zurückzutreten.
Auch ihre Vertraute Sevim Dadelin zieht sich aus dem Fraktionsvorstand zurück. Und schon macht sich bei den Sozialdemokraten die Hoffnung breit, dass ohne die vehemente Kapitalismuskritikerin Wagenknecht ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund doch noch einmal Realität werden könnte.
Es könnte durchaus sein, dass es in der Zukunft die Perspektiven für progressive Koalitionen diesseits der Union erleichtert,
meint etwa SPD-Vize Ralf Stegner. Wagenknecht, Ehefrau des bei den Sozialdemokraten so verhassten Ex-Vorsitzenden Oskar Lafontaine, galt immer als rotes Tuch bei den Genossen. Lafontaine hatte gestern auf den Tag genau vor 20 Jahren alles hingeschmissen, SPD-Vorsitz, Amt des Finanzministers, das Bundestagsmandat und später eine neue Linkspartei ins Leben gerufen. War es eine Inszenierung, dass Sarah Wagenknecht ihren Rückzug genau an diesem Tag ankündigte?
Ehrlich gesagt, das mit dem Datum ist ein wirklich ziemlich blöder Zufall, der mir leider zu spät aufgefallen ist.
Zufall hin oder her, die Bewegung bei der Linkspartei nährt Spekulationen über das, was nach der Großen Koalition kommen könnte. Vor einem Jahr unterzeichnete das Bündnis den Vertrag. Die Zukunft von Schwarz-Rot scheint ungewisser denn je. Allzu sehr war die Regierung Angela Merkels mit sich selbst beschäftigt. Die Kanzlerin zeigt sich trotzdem zufrieden. Wir stärken Familien, wir unterstützen Langzeitarbeitslose, tun was für die Schulen, listet Merkel heute auf.
Wenn wir auch sehen, dass wir den Digitalpakt jetzt wohl am Freitag im Bundesrat verabschieden, dann ist das ein wichtiger Meilenstein. Also dieses Jahr Arbeit in der Regierung hat sich wirklich gelohnt.
Allerdings drohen neue Konflikte. Die Union will den Solidarzuschlag gänzlich abschaffen, die SPD die Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit einführen. Andrea Nahles braucht Erfolge, um das Bündnis fortführen zu können. Zum Jahrestag macht sich die Parteichefin selber Mut.
Es war ein schwieriges Jahr 2018, aber seit einigen Monaten sind wir in sehr gutem Fahrwasser.
Das werten die Grünen völlig anders. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt lässt kein gutes Blatt an dieser Bundesregierung.
Eine Umweltministerin, die nichts darf. Wir haben eine Landwirtschaftsministerin, die nicht will. Und wir haben einen Verkehrsminister, der nichts kann. Das ist die Bilanz von einem Jahr großer Koalition bei der zentralen Menschheitsfrage Klimaschutz.
Ja, ein Jahr GroKo, ein Jahr Stillstand. Also es ist ja wirklich langsam komatös, wie sich diese Koalition verhält.
Urteilt die Linke Sarah Wagenknecht. In der eigenen Partei zumindest hat sie mit ihrem Rückzug für Bewegung gesorgt.
Algeriens umstrittener Präsident Bouteflika will nun doch nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren, das hat er gestern mitteilen lassen. Der Haken daran, er will auch nicht abtreten. Die Folge, weitere Proteste, wie Jens Borchers berichtet.
Es hört nicht auf. Studenten zogen auch heute durch die Hauptstadt Algier. Keine Tricks, Bouteflika, riefen sie. Und man muss das Volk retten, nicht die Macht. Wenn die Ankündigung von gestern Abend die Protestbewegung beruhigen sollte, dann hat das bestenfalls teilweise gewirkt. Das ist kein Fußballspiel, nein zur Verlängerung. Dieses Plakat war auch zu sehen auf den Straßen. Mit der Verlängerung ist die Tatsache gemeint, dass Präsident Bouteflika zwar nicht mehr für eine fünfte Amtszeit kandidieren will, dafür jetzt aber vorerst im Amt bleibt. Ein protestierender Student fragt sich, was das Versprechen einer Verfassungsänderung bringen soll. Es gab schon 4 Verfassungsänderungen unter Bouteflika. Was soll da jetzt eine weitere Änderung bringen? Wer wird das beaufsichtigen? Und dann die Verlängerung seines Mandates. Darf er das? Wer gibt ihm das Recht dazu? Das sind Fragen, auf die bisher kein Regierungsmitglied geantwortet hat. Im Staatsfernsehen wurde die schriftliche Erklärung im Namen des Präsidenten verlesen und das war's. Bis auf eine Ausnahme. Ramtane Lamamra gab ein Interview. Lamamra war schon mal Außenminister Algeriens. Gestern benannte man ihn für das neu zu schaffende Amt eines Vizepremierministers. Ramtane Lamamra gab das Interview ausgerechnet einem französischen Sender, keiner algerischen Station. Aber viel konkreter wurde er auch in diesem Interview nicht. Es wird die nationale, inklusive und unabhängige Versammlung sein, die eine neue Verfassung beschließen und einen neuen Wahltermin festlegen soll. Diese Wahl wird dann ausschließlich in der Verantwortung einer unabhängigen Wahlkommission liegen. Wann und wie diese nationale Versammlung gebildet wird, das ließ auch Lamamra offen. Wer die Mitglieder sein sollen, ist unklar. Immerhin hatte es in der schriftlichen Erklärung geheißen, diese Versammlung solle ihre Arbeit bis Ende des Jahres beendet haben. Das alles klingt den Demonstranten zu vage, zu wolkig, zu unkonkret. Einer fasst seine Meinung kurz und knapp so zusammen. Ich persönlich, sagt er, glaube nicht daran. Bis zum Nachmittag gab es von Regierungsseite keine weiteren Erklärungen oder Detailangaben zu dem politischen Prozess, der jetzt angeblich beginnen soll. Das Ausland schweigt offiziell, mit Ausnahme der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Präsident Emmanuel Macron, gerade auf Dienstreise in Djibouti, begrüßte die Ankündigung der algerischen Machthaber. Wir werden alles tun, um Algerien bei diesem Übergang zu begleiten, freundschaftlich und mit Respekt.
Den schwierigen Besuch in Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas hinter sich gebracht. Schwieriger deshalb, weil auf die Bundeswehr ganz neue Aufgaben zukommen könnten, wenn sich die USA schneller als eigentlich erwartet zurückziehen. Maas ist mittlerweile nach Pakistan weitergereist, ebenfalls ein heikler Abstecher wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen dort im Moment mit Indien. Klaus Remme begleitet den Außenminister.
Wieder ging es auch um Afghanistan, als Heiko Maas heute zum ersten Mal als deutscher Außenminister Gespräche in Islamabad führte. An Pakistan führt auf dem Weg zu einer politischen Lösung in Afghanistan kein Weg vorbei. Unsere beiden Länder haben besondere Verantwortung, sagte Maas an der Seite seines pakistanischen Amtskollegen Shamimud Qureshi in Islamabad.
Deutschland als zweitgrößter Truppensteller und Geber, Pakistan als Nachbar. Afghanistan und deshalb haben auch meine Gesprächspartner in Afghanistan gestern immer wieder auf die Schlüsselrolle Pakistans hingewiesen und ich bin davon überzeugt, dass die richtigen politischen Entscheidungen in Islamabad Pakistan Ansehen in der Welt steigern werden und wir damit rechnen, dass es einen positiven Beitrag zum Friedensprozess auch in Afghanistan geben wird.
Die Interessen Pakistans sind offensichtlich. Oberstes Ziel Islamabads ist es, nicht zwischen die Stühle zu geraten, zwischen Indien einerseits und Afghanistan andererseits. Maximaler Einfluss auf die noch zu bildenden Nachkriegsstrukturen in Kabul ist also aus Sicht der Pakistanis vonnöten. Am Rande der laufenden Gespräche zwischen den Amerikanern und den Taliban spricht man bereits ein gewichtiges Wort mit. Auf die Frage, wie lange diese Gespräche noch ohne eine Beteiligung der afghanischen Regierung geführt werden können, hielt sich Qureshi bedeckt.
Inclusion of the Afghan government in the final stage of the talks, I think, is important, but a good beginning has been made. We should build on it.
Am Ende müsse die afghanische Regierung dabei sein, doch die Gespräche seien ein guter Anfang, auf den man aufbauen solle, empfahl der pakistanische Außenminister. Es sei nicht nur vertretbar, dass die afghanische Regierung zurzeit nicht beteiligt ist, ergänzte Heiko Maas, es sei wahrscheinlich gar nicht anders möglich.
Die Taliban wollen nicht mit der afghanischen Regierung reden und die afghanische Regierung will, dass nur mit ihr darüber geredet wird, wie der Friedensprozess sich mit den Taliban gestalten lässt. Das heißt, wir sind im Moment noch gar nicht auf der Ebene, an der mal klar ist, in welchem Format überhaupt Friedensgespräche geführt werden.
Wenn die Taliban und die Amerikaner derzeit über einen Truppenabzug verhandeln, dann berührt das unmittelbar deutsche Interessen. Denn momentan plant die Bundesregierung, den Bundeswehr-Auslandseinsatz unverändert fortzusetzen. Ohne die Amerikaner als Führungsmacht wäre das nicht möglich. Im Moment sehe er keine Anzeichen für einen Rückzug von US-Truppen, hatte Maas in Afghanistan gesagt und weiter.
Natürlich werden wir das sehr, sehr aufmerksam mitverfolgen, weil es natürlich auch Rückwirkungen auf unsere Präsenz hier hat. Und wir uns natürlich wünschen würden, dass, wenn die Amerikaner solche Entscheidungen treffen, sie zumindest mit den Partnern abgestimmt werden und vor allen Dingen hier in Afghanistan mit dem zweitgrößten Truppensteller, und das sind wir.
Sein pakistanischer Amtskollege sagte heute zur internationalen Truppenpräsenz im Nachbarland:
An immediate vacuum can also be detrimental for peace and stability. Indefinite presence is also not acceptable.
Ein plötzlicher Abzug könne die Stabilität gefährden, eine dauerhafte Präsenz sei nicht akzeptabel. Es komme daher auf die Entwicklung von Zeitplänen für den Abzug der Truppen an.
Aus Islamabad, Klaus Remme. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten können Sie wieder um 23.10 Uhr hören in der Sendung Das war der Tag. Dann können wir Ihnen auch sagen, wie die Brexit-Abstimmungen am Abend im britischen Unterhaus ausgegangen sind und das auch schon einordnen. Da halten wir Sie übrigens auch mit kurzen Sondersendungen schon auf dem Laufenden um 21.05 Uhr und eine Stunde später dann um 22.05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.